DW Menschen und Märkte.
Die Deutsche Bank ohne die Postbank. Volkswagen ohne seinen Patriarchen und schöne neue Welt ohne Grenzen. Gerade für die Industrie 4.0 ist Datensicherheit ein ganz zentrales Thema. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Die Deutsche Bank, das mit Abstand größte Geldhaus hierzulande, ist kräftig dabei, seinen guten Ruf zu verspielen. Die juristischen Händel, in die die Frankfurter verstrickt sind, die kann man kaum noch zählen. Und außerdem kostet das Milliarden, das verhagelt die Bilanzen bereits seit Jahren. Da musste also was geschehen, nur was genau? Heute Vormittag ließen die Deutschbanker die Katze aus dem Sack. Eske Hecken hat zugehört.
Die beiden Chefs der Deutschen Bank, Anshu Jain und Jürgen Fitschen, haben heute in Frankfurt die neue Strategie der Bank vorgestellt. Für das Führungsduo muss es ein großer Wurf werden, denn noch eine Chance dürfte es nicht geben. Die Bank hat so einige Probleme. Den Aktionären ist sie nicht profitabel genug und Schlagzeilen macht sie immer wieder durch Rechtsrisiken. Die neue Strategie 2020 bedeutet, unter dem Strich wird vor allem gespart und gekürzt. Das trifft vor allem die Postbank. Die Deutsche Bank hatte sie erst ab 2008 stückweise übernommen. Das war mitten in der Finanzkrise. Ziel war es, das Privatkundengeschäft zu stärken. Jetzt soll die Postbank bis 2016 an die Börse gebracht und verkauft werden. Hauptgrund laut Deutscher Bank, sie will ihre Geschäfte mit mehr Eigenkapital unterlegen. Das verlangen die Bankenaufseher. Das ist teuer für die Bank. Deshalb will sie auch Geschäft abstoßen, für das sie vergleichsweise viel Eigenkapital braucht. Und die Postbank braucht vergleichsweise viel. Die Deutsche Bank will ihre Eigenkapitalquote auf 5% anheben. Vorgeschrieben sind derzeit 3%. Aber, so Co-Chef Anshu Jain, die Konkurrenz und der internationale Wettbewerb verlangten mehr.
The reality is, if you want to compete with your global peers, that's where the consensus has gone.
Aber auch bei den eigenen Filialen wird gespart. Bis 2017 sollen 200 Niederlassungen wegfallen. Das ist etwa ein Viertel aller Filialen. Ob dies Stellen kosten wird, ist noch unklar. Gestrichen wird aber auch im Investmentbanking, also in dem Bereich, den Bankenkritiker besonders kritisch beäugen. Unter anderem, weil Investmentbanker für viele der Rechtsstreitigkeiten verantwortlich sind, die die Deutsche Bank Milliarden an Strafzahlungen kosten. Unter anderem soll hier der Rohstoffhandel wegfallen. Ihre Renditeerwartung hat die Bank nach unten korrigiert, von 12 auf nur noch 10%. Die Deutsche Bank betont immer wieder, sie will eine Universalbank bleiben, also eine Bank mit Privatkundengeschäft und Investmentbanking. Co-Chef Jürgen Fitschen.
Dabei bekennen wir uns weiterhin zu unserer Stellung als einer führenden, globalen und einzig in Deutschland verankerten Bank.
Insgesamt will die Deutsche Bank ab 2020 pro Jahr 3,5 Milliarden Euro einsparen. Und dieser Sparprozess kostet bis dahin nochmal 3,7 Milliarden Euro. Fitschen ging auch auf den Kulturwandel ein. Den hatte das Führungsduo der Deutschen Bank verschrieben, um das Image der Skandalbank zu überwinden. In den vergangenen Monaten war davon allerdings wenig zu hören. Fitschen versicherte:
Wir können sagen, dass wir inzwischen die gesamte Organisation mobilisiert haben. Alle Bereiche haben sich diesem Wandel gleichermaßen untergeordnet und haben mit zunehmender Begeisterung mitgemacht. In unterschiedlicher Form, aber es gilt für Investmentbanker genauso wie denjenigen, der den Privatkunden am Schalter betreut.
Für viele Beobachter ist die neue Strategie der Bank nicht der große Wurf. Im Vorfeld hatte es Gerüchte gegeben, die Führung wolle sich komplett vom Privatkundengeschäft trennen. Der Verkauf der Postbank gilt als kleine Lösung. Ob das Pendel in Zukunft stärker in Richtung Investmentbanking schlägt oder in Richtung Privatkunden, bleibt noch offen.
Wie die Deutsche Bank sich ihre Zukunft vorstellt, sagte uns Eske Hicken. Wie sich die Angestellten der Postbank ihre Zukunft vorstellen müssen, das wissen sie selbst noch nicht so genau. Aber ein wenig Planungssicherheit haben sie heute doch bekommen. Denn im Tarifstreit mit der Postbank haben sie eine Einigung erreicht. Johannes Frevel kennt die Einzelheiten.
Die Beschäftigten der Postbank-Filialen können im anstehenden Verkauf oder Börsengang ihres Unternehmens relativ beruhigt entgegensehen. Die Postbank und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi erzielten am Vormittag einen Tarifabschluss, der den Schutz der angestellten Mitarbeiter vor betriebsbedingten Kündigungen bis zum 30. Juni 2017 garantiert. Vorangegangen waren massive Streiks. Die verbeamteten Postbank-Mitarbeiter sind vor Kündigungen ohnehin geschützt. Rückwirkend zum 1. April werden zudem die Löhne um 2,1% angehoben. Weitere 2% Aufschlag gibt es zum 1. April nächsten Jahres. Postbank-Konzernmutter Deutsche Bank hatte bekannt gegeben, sich im Zuge von Sparmaßnahmen von der Tochter Postbank durch Verkauf oder Börsengang trennen zu wollen. Der Tarifabschluss gibt den Beschäftigten mehr als 2 Jahre lang die Sicherheit, ihren Arbeitsplatz im Zuge der Neuordnung der Eigentümerstruktur nicht zu verlieren.
Ein Beitrag von Johannes Frevel. Es war die Meldung zum Wochenende. Ferdinand Piëch wirft das Handtuch. Am Samstag ist er von seinem Posten als Aufsichtsratsvorsitzender von Volkswagen zurückgetreten. Ganz offenbar hatte sich der VW-Patriarch überschätzt, hatte in seinem privaten Feldzug gegen VW-Vorstandschef Martin Winterkorn nicht genug Truppen hinter sich versammelt und stand dann ganz plötzlich ganz allein im Regen. Wie geht es jetzt weiter mit Volkswagen? Reaktionen von der Börse, eingesammelt von Ulla Herrmann.
2 Wochen Machtkampf bei VW. Dann plötzlich der überraschende Rückzug von Firmenpatriarch Ferdinand Piëch als Aufsichtsratschef. Das war auch an der Börse ein Paukenschlag.
Das kann man wohl sagen. Also, dass Herr Piëch so ohne weiteres aufgibt in diesem Gefecht zwischen Aufsichtsrat und Vorstand, wo er zum ersten Mal ganz offensichtlich verloren hat, ist schon sehr überraschend.
Meint Händler Fedel Helmer. Kapitalmarktexperte Robert Halver von der Baader Bank kommentiert den Abgang so.
Herr Piëch wäre in seinem Amt angeschlagen gewesen und von daher ist das konsequent. Aber das war ja nun ein Mann, der ja, wie man so schön sagte, Benzin im Blut hatte und jetzt ist er eben nicht mehr Aufsichtsratsvorsitzender, immer noch Großaktionär, klar, aber die Machtfülle, die er immer gehabt hat, das ist nicht mehr da. Ich vergleiche so etwa mit einem Kanzler, der 16 Jahre im Amt war, der auf einmal dann Rosen züchten muss.
Die Aktie von VW schnellte im DAX kräftig nach oben. Für Tim Schuld von der Anlagegesellschaft Prisma sind die Gründe klar.
Also zumindest ist Herr Piëch bei der Kapitalanleger-Community nie besonders beliebt gewesen. Ich meine mich zu erinnern, dass schon damals, als er als Vorstandsvorsitzender abgetreten ist, dass der Aktienkurs damals schon eine positive Entwicklung gemacht hat. Von daher kurzfristig ist das nachzuvollziehen.
Der Machtmensch Piëch galt immer als unberechenbar, zu explosiv und sprunghaft für die Finanzmärkte. Doch Vorsicht warnen Händler. Der spektakuläre Abgang des 78-Jährigen muss noch nicht das Ende des Führungsstreits beim Wolfsburger Autobauer sein. Denn Ferdinand Piëch ist Großaktionär bei VW. Er dürfte seinen Einfluss weiter geltend machen, im Hintergrund die Strippen ziehen.
Vergangenheit hat uns oft gelehrt, dass Herr Piëch nicht so schnell aufgibt. Er ist ja jetzt nicht komplett ohne Einfluss. Er verfügt immer noch nach wie vor über erhebliche Stimmrechte der Porsche Holding. Von daher wird man sehen, wie er jetzt versucht zu wirken.
Im schlimmsten Fall kann passieren, dass Herr Piëch anfängt, auch über die Börse Anteile zu verkaufen oder zumindest seine Position zu reduzieren. Und das ist natürlich abträglich für den Kurs.
Ob mit dem Abgang von Ferdinand Piëch VW-Chef Martin Winterkorn seine Machtposition gefestigt hat, darüber allerdings sind die Meinungen auf dem Parkett geteilt. Händler Fiedel Helmer.
Wenn Herr Piëch jetzt das Ruder doch noch auf welche Art und Weise auch immer rumreißen kann, dann wird es für Herrn Winterkorn sehr schwierig werden.
Die Baustellen, die wir haben beim VW-Konzern, also Amerika, wenn man die jetzt anpackt und wenn das läuft, dann ist Herr Winterkorn auch die nächsten Jahre noch Vorstandschef.
Meint Kapitalmarktexperte Robert Halver. Jetzt aber wird bei Europas größtem Autokonzern erst einmal ein neuer Chefkontrolleur gesucht. Das Postengeschiebe geht damit hinter den Kulissen weiter.
Soweit Ulla Herrmann aus unserem Studio an der Börse in Frankfurt. Die schöne, neue, digitalisierte, globalisierte Welt hält beinahe von Tag zu Tag neue Facetten bereit, die einen teils staunend, teils bewundernd, aber oft auch eingeschüchtert zurücklassen. Beispiel Industrie 4.0. Wenn Maschinen online gehen, dann stellen sich ganz neue Fragen. Was wird aus Produktdaten und Betriebsgeheimnissen? Was wird aus Patenten und Marken? Auf europäischer Ebene wird nach Lösungen gesucht, doch die Politik kann mit der Geschwindigkeit, mit der sich Industrie 4.0 entwickelt, kaum mithalten. Sabine Kinkartz über ein Phänomen, das sich noch nicht einmal im Ansatz überschauen, geschweige denn verstehen lässt.
Die Zahl klingt gewaltig. 3.406 Trillionen Werkstücke, Maschinen und Werkzeuge können über den jüngsten Internetstandard miteinander vernetzt werden. 3.406 Trillionen, das ist eine Zahl mit 38 angehängten Nullen. Noch ist es nicht ganz so weit, aber IT und Maschinenbau verschmelzen bereits seit Jahren. In Verbindung mit dem Internet wird aus der produktorientierten Wirtschaft nach und nach eine Datenökonomie. Bruno Lindl bei der EBM-Papst-Gruppe für Forschung und Entwicklung verantwortlich gibt ein Beispiel. Sein Unternehmen stellt Ventilatoren und Antriebe her.
Wir müssen unsere Produkte so ausstatten, dass wir in einer Gebäudeleittechnik, in einem Maschinenpark eben bedarfsgerecht Antriebe und Kühlung und was auch immer zur Verfügung stellen können. Und das ist die Herausforderung natürlich an die Produktwelt. Diese Schnittstelle, und zwar bidirektional, nicht nur den Befehl zu empfangen, sondern auch zurückzumelden, welcher Status erreicht ist oder ob irgendeine Besonderheit anliegt.
Ein Datenaustausch mit weitreichenden Folgen, denn er hebt die Grenzen zwischen dem Lieferanten und dem Kunden auf. Wer die Maschinendaten zu lesen weiß, der hat Einblick in die Produktion und hat Zugriff auf das Betriebsgeheimnis. Genau das aber sei der Kern der digitalisierten Wirtschaft, betont Michael Ziesemer, Präsident des Zentralverbands Elektrotechnik und Elektroindustrie.
Industrie 4.0 heißt jetzt gerade, mit diesen Betriebsdaten was zu machen. Die spiegeln natürlich diese Maschine wieder, ihre Eigenschaften, ja, wie dort produziert wird, welchen Erhaltungszustand die hat. Und am Ende geht es ja um betriebswirtschaftlichen Nutzen, über den wir hier reden. Und den kann ich jetzt ableiten, wenn ich aus diesen Betriebsdaten mit einer entsprechenden Software wieder dort eben eine Datenanalytik drauflegen und kann daraus Nutzen stiften.
Noch ist ein Unternehmen ein geschützter Raum, ein Gebäudekomplex mit räumlichen Grenzen, mit Zäunen und Wachschutz. Es gibt ein Patent- und Markenrecht, den Schutz des geistigen Eigentums. Doch in der digitalen Wirtschaft gibt es kein Drinnen und kein Draußen. Die Sicherheitsarchitektur aus der analogen Zeit kann hier nicht mithalten.
Diese Betriebsdaten sind hier und heute dem Patentschutz nicht zugänglich. Und die sind auch zukünftig, denke ich mal, jedenfalls wäre mir nichts anderes bekannt, dem Patentschutz nicht zugänglich.
Es geht aber nicht nur um Betriebsdaten. Auch Daten, die von Anwendern erzeugt werden und das Zusammenspiel zwischen beiden, werden immer wichtiger, weiß Ulrich Grillo, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie.
Wie sind eigentlich Maschinendaten geschützt, die zum Beispiel beim Autofahren entstehen und wichtige Informationen über den Zustand des Fahrzeugs liefern, genau über den Zustand des Fahrers oder wo der Fahrer gerade ist, da gibt es beliebige Auskleidungsmöglichkeiten. Wem stehen diese Informationen zu? Und handelt es sich um Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse? Oder brauchen wir hier gar ein neues Schutzrecht?
Eine Frage, die von den meisten bejaht wird. Angesichts von Datenwolken und Servern, die über die ganze Welt verstreut sind, kann es keine nationalen Regelungen geben. Auf europäischer Ebene hat es allerdings schon 40 Jahre gedauert, bis sich die Mitgliedstaaten nur auf ein gemeinsames Patentrecht einigen konnten. Kerstin Jörner bei der EU-Kommission für industrielles Eigentum, Innovation und Standards zuständig räumt ein, dass es sich um relatives Neuland handelt.
Die Frage Eigentum, Zugang und auch Tragbarkeit, faire Vertragsverhältnisse ist auch ein Punkt. Das Vertragsgleichgewicht, soll alle Wertschöpfung bei den Aggregatoren liegen? Oder soll die Wertschöpfung bei denen liegen, die die Maschine hergestellt haben, die diese Daten herstellt? Und dann die Frage des Schutzes für geschäftsrelevanten Daten. Was passiert mit den Daten des Sensors X in der Fabrik von Y?
Bis Ende des Jahres will man sich in Brüssel über eine europäische Datenschutzverordnung geeinigt haben. Die regelt aber nur die Verwendung von personenbezogenen Daten durch private Unternehmen und öffentliche Stellen. Wie mit maschinengenerierten Daten umzugehen ist, diese Diskussion fängt hingegen gerade erst an.
Europas Politiker gehen ein Thema an und ohne, dass sie vielleicht etwas verschlafen hätten, liegen sie doch schon weit, weit im Hintertreffen. Sabine Kinkartz über ein Thema, das uns noch über Jahre beschäftigen wird. Mit ihrem Beitrag endet unser Podcast für heute. Jan Eisenberg in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon sagen danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.